Mein Papa ist der beste Radiosender in ganz Deutschland.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz, die wissenschaftliche Stunde, eine Stunde mit, die Sendung für euch am Mikrofon alle vier Wochen, Frank Rieddorf. Und wie immer habe ich einen Gast dabei. Diesmal habe ich einen ganz besonderen Gast von der Hochschule in Neu-Ulm und begrüße sehr herzlich die Präsidentin der Hochschule Neu-Ulm, die Professor Dr. Uta Feser. Herzlich willkommen, Frau Feser.
Herzlich willkommen, danke für die Einladung.
Ja, schön, 30 Jahre HNU feiern wir. Das ist der Grund, warum wir diese Sendung machen. Vorher vielleicht, aber wenn Sie sich noch mal kurz selber vorstellen, mit Ihrem Werdegang, mit Ihrem Hintergrund, was Sie alles gemacht haben, bevor Sie dann die Präsidentin der Hochschule geworden sind.
Ja, ich bin eine gebürtige Nürnbergerin und bin dort in die Schule gegangen, bin da an der WISO, habe ich studiert und habe dann auch dort promoviert, zwar in Bankbetriebslehre, aber das kann ja nie so schlecht sein, auch ein bisschen was von den Finanzen zu verstehen, gerade wenn man dann später mal Präsidentin wird, habe ich damals aber noch nicht gewusst und war dann danach in der freien Wirtschaft, zunächst bei einer Klinikbetreibergesellschaft, war da in der Zentrale zuständig für die einzelnen Kliniken und war danach bei Rödel und Partner in Nürnberg, Wirtschaftsprüfung, Steuerberater, dort war ich in der Unternehmensberatung und hier haben wir das Klinikmanagement-Bereich aufgebaut, weil ich schon, wie ich noch an der Uni war, gerne in diesen Bereich rein wollte. Und danach habe ich mich an der Hochschule Neu-Ulm beworben und bin dort als Professorin für Gesundheitsmanagement eingestellt worden im Jahr 2000. Und 2006 habe ich mich dazu entschlossen, mich als Präsidentin zu bewerben und bin auch gewählt worden. Und jetzt bin ich schon in meiner vierten Amtszeit und freue mich, dass ich 2026 in den Ruhestand gehen darf.
Sehr schön, dann waren Sie auch sehr lange dabei. Ganz kurz mal, ohne in die Tiefe zu gehen, als Präsidentin, was sind denn da so Ihre Hauptaufgaben fürs Gesundheitsmanagement, wenn Sie ja keine Zeit mehr haben?
Naja, so ein bisschen ist das schon nach wie vor, man kann nicht sagen mein Hobby, aber ich habe da natürlich ein Auge drauf, wie zum Beispiel im Moment mit dem Thema Reform, Gesundheitsreform, die ja noch der Herr Lauterbach verabschiedet hat. Und da gibt es ja diverse Auswirkungen auf den Kliniken, gerade in dem regionalen Bereich. Und da versuche ich immer noch, eines unserer Fakultäten ist ja Gesundheitsmanagement, solche Themen aufzugreifen. Natürlich, das Fachliche, Inhaltliche machen dann die Professoren, aber ich versuche, das Netzwerk zu spinnen, ob das zum Gesundheitsministerium ist, ob das zu unserer Landrätin ist, ob das auch in benachbarte Landkreise ist, um hier eben über die Vernetzung auch wissenschaftlich fundiertes Wissen in diesen Bereichen zur Verfügung zu stellen.
Also sind Sie
als Dienstleister. Also ich berate dann nicht oder mache irgendwelche Projekte, aber ich versuche, die Netzwerke herzustellen und versuche natürlich auch immer das Ohr an der Politik zu haben. Und ich bin selber in der HRK, das ist die Hochschulrektorenkonferenz, die Sprecherin für die AG Gesundheitswissenschaften.
Sehr schön. Dann kommen wir jetzt mal zum Jubiläumsjahr. Was ist denn alles bislang so passiert? Es ist ja 24 schon fast vorbei, werden wahrscheinlich jetzt keine großen Aktivitäten vor Weihnachten sein. Was waren denn so wie haben Sie sich denn alles präsentiert in Ihrem Jubiläumsjahr, die HNU?
Also wir haben ja sinnigerweise gesagt, wir machen 30 Veranstaltungen und haben das wirklich auch gut durchgezogen. Natürlich sind es auch Veranstaltungen, die wir regelmäßig machen, wie Studieninformationstag oder Career Center. Aber wir haben das Ganze natürlich angereichert. Wir hatten einen Startschuss und zwar an dem Ortsschild, wo ursprünglich die Frau Dr. Merck und mein Vorgänger, der Herr Hack, praktisch aus dieser Stadt eine Hochschulstadt gemacht haben, Fachhochschulstadt damals. Und wir haben das nochmal mit der Oberbürgermeisterin, mit der Katrin Alpsteiger nachgestellt. Das war unser Auftakt. Haben ein Gläschen Sekt dazu getrunken, natürlich alkoholfrei, weil wir haben uns ja danach wieder in den Autoverkehr begeben, also ich zumindest. Und dann hatten wir einiges an Veranstaltungen zusammen mit den Studierenden, aber auch mit unseren Netzwerkpartnern, Alumni-Veranstaltungen. Und unser Highlight war natürlich unsere Jubiläumsveranstaltung, wo sehr viele unserer Freunde, strategischen Partner, Unternehmen, Kommunen, andere Hochschulen bei uns waren. Wir waren eine Ausgründung aus Kempten. Da war natürlich auch da der Präsident, aber auch der Präsident von der Uni Ulm und von der Technischen Hochschule Ulm. Also wir sind schon stolz auf unseren wirtschaftlichen, aber auch wissenschaftlichen Kontakt.
Das können Sie sicherlich sein. 30 Jahre ist jetzt für eine Uni verglichen mit anderen Unis vielleicht noch nicht ganz so viel, aber ist auch schon mal was, wo man zurückschauen kann. Was würden Sie denn sagen, so in die Gesamthistorie rückblickend von der HNU? Welche Meilensteine würden Sie denn da herausstellen?
Ja, also die Meilensteine waren natürlich als erstes mal die Gründung, die 1994 als Zweigstelle von Kempten erfolgt ist. Und hier war eine Abrundung dieser Wissenschaft statt. Das ging, glaube ich, also da war ich jetzt noch nicht in Ulm oder Neu-Ulm. Es ging auch nicht ganz ohne Schmerzen ab, aber es war eine sehr gute System hier in der Wissenschafts-, Wirtschafts- und Innovationssystem. Heute würde man sagen im Ökosystem, was Ulm, Neu-Ulm gerade an dieser Landesgrenze basiert. Und da war auf der einen Seite die Uni Ulm mit ihren Schwerpunkten im medizinischen Bereich, in ihrem naturwissenschaftlichen Bereich, aber natürlich auch IT und auch in der Betriebswirtschaftslehre. Dann war die jetzige Technische Hochschule Ulm auf der anderen Seite der Donau mit ihren ganzen Themen von Elektrotechnik, Maschinenbau, also sehr viel diese Ingenieur- und Informatikwissenschaften. Und insofern waren wir als Ausgründung, als betriebswirtschaftliche Ausgründung, die Hochschule auch für die Unternehmen der Business-Teil. Und es war eine Abrundung in diesem Ökosystem. Und ich denke, es war zwar am Anfang ein bisschen ein Kampf, aber wir haben uns behauptet und sind dann auch 1998 selbstständig geworden und haben damit erreicht, dass wir natürlich auch diesen Platz, wo wir heute sitzen, erobern können und haben dieses neue Gebäude in 2008 bekommen und ein weiteres, was ganz toll ist, was wir uns natürlich selber auch zugute halten müssen, weil wir haben unsere Studierendenzahlen seit 2008 quasi verdoppelt, sogar auf 125% angehoben, von damals knapp 2000 im Moment auf etwa 4300. Und das sind so die Meilensteine. Natürlich kommen da ganz viel Inhaltliche dazu, also sprich viele Studiengänge, Umorientierung der Studiengänge, Weiterbildung. Seit einigen Jahren kommt Forschung und Transfer dazu und erst seit kurzem mit unserem Founder Space, also es ist auch schon wieder 5 Jahre, aber auch in 30 Jahren sind jetzt 5 Jahre eher die kürzere Planung, unser InnoSpace und auch unseren Start-up-Bereich. Ich denke, wir haben was vorzuweisen.
Sicherlich. Jetzt haben Sie ja schon die beiden anderen Kollegen auf der anderen Seite der Donau angesprochen. Es gibt ja noch relativ viele Hochschulen, generell nicht nur im Süden, sondern in ganz Deutschland. Wie würden Sie denn sagen, was sind denn die Stärken oder so die Alleinstellungsmerkmale der HNU jetzt nicht nur im Vergleich zur Uni Ulm, aber auch zu anderen Hochschulen? Was zeichnet Sie da so besonders aus?
Also ich glaube, als erstes sind es mal die Menschen, die da drin sind. Ne? Ja, das sind unsere Studierenden und unser Team geben immer ihr Bestes für die Hochschule Neu-Ulm. Ne? Also wir sind wirklich ein sehr gutes Team zusammengewachsen, wo wir zusammenpassen. Und was halt uns auszeichnet, also dass wir eben in diesem Ökosystem die Hochschule für die Unternehmen sind, also nicht, dass die Unternehmen uns steuern, aber das Betriebswirtschaftliche auch bei neuen Produkten etc., Geschäftsmodelle, alles, was damit verbunden ist, um das entsprechend auch anwendungsorientiert in die Praxis zu bringen, das können wir bieten.
Können Sie da mal ein paar konkrete Beispiele geben? Wie funktioniert es, wenn ich jetzt irgendeine Firma habe, sage ich, ach, ich gehe mal zur HNU und gucke mal, wo die mir da helfen können? Oder suchen Sie sich die Firmen raus oder ist es beides
Also es ist
möglich?
wahrscheinlich beidseitig so, ne? Wir haben strategische Partner. Wir haben zur Anregung, sag ich mal, ein Showcase auch auf unserer Webseite, wo immer wieder Studierendenprojekte gezeigt werden, was die ganz konkret machen, eine Markeneinführung oder eine Analyse vom Unternehmen oder wo kann man in Prozessen KI zum Beispiel einsetzen. Also da kriegen auch Firmen, kleinere, mittelständische Firmen auch Anregungen, was man quasi ganz konkret an der HNU abfragen kann. Es ist aber auch umgekehrt so, dass wir bestimmte Projekte, wir haben eine eigene KI-Seite kreiert, wo unsere Sachen, was wir in KI machen, ne? Ja, wir haben ja auch zwei TTZs. Eines beschäftigt sich ganz speziell mit KI für den mittelständischen Bereich, aber auch das andere TTZ in Produktion und Logistik hat zum Beispiel, ob das Lieferketten sind, ob das Produktionsketten sind, wo kann man da KI sinnvoll einsetzen, also manchmal auch bei der Qualitätskontrolle zum Beispiel und so weiter und so fort, Routinearbeiten, wo das System lernen kann. Also da kann man auch ganz konkret auf die Unternehmen zugehen und sagen, unsere strategischen Partner, die wir seit ein paar Jahren haben, da bieten wir das Seminar an. Dann kommen erstens mal die Unternehmen untereinander zusammen und können sich austauschen. Und auf der anderen Seite können die sagen, ja, genau das will ich jetzt haben und könnt ihr mir das entsprechend programmieren. Also wir sind nicht so sehr in der Grundlagenforschung. Kann mal sein, dass da vielleicht was abfällt dafür, aber wir haben immer das Thema anwendungsorientierte Forschung, was können wir da tun, den Transfer ins Unternehmen. Vielleicht noch ein anderes Beispiel dazu, das ganze Thema Energie, Wärme, ne, Heizung etc. Wir können auch den Unternehmen zeigen, wie Geschäftsmodelle funktionieren können. Ne. Man kann da nicht bloß irgendwie ein gutes Produkt haben, sondern der Kunde muss es auch annehmen und es muss auch eine Marktdurchdringung haben. Und auch da können wir im Rahmen von Marketing, aber auch in der ganzen Absatzwirtschaft mitarbeiten, aber auch in den Geschäftsprozessen selber überhaupt schauen, will das überhaupt jemand haben?
Jetzt haben Sie die TTZs angesprochen. Können Sie kurz erklären, was das ist, ein TTZ?
Das sind die bayerische Antwort, um in den Regionen auch die Wissenschaft zu beheimaten, ne, ja, und zwar die anwendungsorientierte Forschung in den Transfer zu bringen. Das heißt Technologietransferzentren. Aber Technologie darf man sich jetzt nicht nur die Hardware vorstellen, ne, ja, sondern man muss sich auch die Software bzw. die betriebswirtschaftliche Umsetzung drin vorstellen. Und da haben wir zwei im Schwabenland, das ist einmal in Leipheim und einmal in Günzburg. Sogar in einem Landkreis haben wir zwei.
Und bei dem einen ist dann der Schwerpunkt KI. Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe und sage, hier in KI, da habe ich noch nicht so wirklich viel Ahnung, da gehe ich einfach mal zum Herrn Professor Brune und der schwuppt es dann für mich, oder ist es nicht ganz so niederschwellig?
Naja, es gibt Veranstaltungen dazu, ne? Ja, wie gesagt, es gibt auch eine Webseite dazu, wo die Projekte, die im Moment schon laufen, wir bewerben uns natürlich auch, wenn irgendwie vom Freistaat Bayern, aber auch vom Bund so Regionalkonzepte ausgeschrieben werden und das suchen wir ja immer Firmen auch dazu, ne, ja, die dann das, was wir machen, quasi auch umsetzen. Und auf der anderen Seite gibt es auch durchaus das Thema, dass jemand kommt, heute wird dauernd von KI gesprochen und ich möchte einfach mal von euch wissen, wo könnte ich eigentlich in unserem Unternehmen KI einsetzen? Das kann in der Produktionsplanung zum Beispiel sein, das kann aber, wie gesagt, auch in der Lieferkette oder in der Logistik sein. Na, ja, da gibt es dann gleich wieder die Verbindung zu dem anderen Technologietransferzentrum. Das kommt auch vor.
Und gibt es da irgendwelche Vorgaben, weil Sie ja den Auftrag vom Land haben, oder ist es privatwirtschaftlich dann abgesegnet, dass Sie einfach eine Firma unterstützen? Das ist legitim. Sie müssen nicht irgendeinem Forschungsauftrag nachkommen.
Also Transfer ist ja nicht reine Forschung, ne? Aber man muss natürlich irgendwas wissen, um überhaupt was transferieren zu können. Ne? Ja, und auf der anderen Seite muss das Wissen auch immer in die Lehre einfließen. Ne? Ja, aber also wenn die Firmen dann von uns praktisch eine Leistung abfragen, da muss schon dann ein gewisser Auftrag, wenn es jetzt nicht ein Programm vom Freistaat Bayern ist, da gibt es auch die einen oder anderen für den Mittelstand, wo eben das Wissen quasi auf Kosten des Staates übertragen wird. Ne? Ja, also es wird es immer, weil wir ja staatliche Hochschule sind. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass jemand sagt, ich würde das gerne da in meinem Produktionsprozess einsetzen. Ne? Bitte macht mir da ein Konzept. Und wenn es jetzt nicht irgendwie über eine Bachelor- oder eine Masterarbeit, Das ist ja schon mal ein sehr grundlegender Forschungstransfer in unserer Hochschule, weil bei uns schreiben über 80% der Studierenden ihr Bachelor- oder Masterarbeit direkt mit der Industrie auf. Ne, ja? Und oft werden sie da auch in der Industrie als Werkstudent oder eben als Praktikant auch teilweise bezahlt. Na ja, wir bezahlen ja nicht für Bachelorarbeiten und da ist natürlich schon ein Wissenstransfer von Haus aus da. Meistens ist auch das der erste Einstieg, um ins Berufsleben zu kommen. Na ja. Aber wenn jemand uns einen Auftrag gibt, dann wird es natürlich kalkuliert und dann muss er auch bezahlen dafür, klar.
Genau, das wollte ich noch fragen. Also,
Ja.
Sie sind kein Umsonstdienstleister, wo man sagt, juhu,
Nein.
da gehe ich zur HNU. Die sind ja eh schon finanziert vom Staat. Da kann ich mir umsonst alles abgreifen. So geht es dann nicht.
Nein, also wenn das ein ganz konkretes Projekt in der Firma ist, natürlich nicht. Aber es sind auch unsere Arbeitskreise, wir haben einen KI-Arbeitskreis, wo eben Verantwortliche aus den Firmen zusammensitzen und auch Themen zusammen bearbeiten, was wir ja dann moderieren und so. Also das ist jetzt schon was, was weitgehend kostenfrei ist. Na ja.
Hältst du
Weil ich
die
meine, wir werden ja vom Staat bezahlt und die Firmen zahlen ja auch Steuern, oder?
hält sie die Landesgrenze auf? Das ist ja oftmals in der Politik ein Problem. Wenn ich jetzt aus der Stadt Ulm komme, sagen sie, ja, schön, aber Bayern und Baden-Württemberger ist leider geht nicht, weil wenden sie sich woanders hin oder sind sie da
Nein,
unkompliziert?
nein, also das ist da überhaupt kein
Okay.
Thema. Aber bei Förderprogrammen, wenn jetzt Förderprogramme in Ländern aufgesetzt werden, dann kann das, also wenn es nicht vom Bund ist, ja egal, ob wir diese Landesgrenze haben oder nicht. Aber wenn es jetzt vom Land Baden-Württemberg oder vom Land Bayern ist, dann können wir, wenn es von Baden-Württemberg ist, eher als assoziierter Partner mitmachen. Das machen wir auch das eine oder andere Mal, umgekehrt natürlich auch. Aber Geld fließt natürlich dann nicht zu uns, noch, ja, sondern
Okay, das ist
nur
nach wie vor.
vielleicht ein Lob oder so.
Jetzt haben wir ja bei der Uni beispielsweise, wenn wir jetzt bei KI bleiben, haben wir ja das DASU. Sind Sie da irgendwie in Konkurrenz? Ist es eine Ergänzung oder ist es ganz unterschiedlich? Weil das ist mir jetzt als erstes eingefallen, als von Außenstehender haben wir doch sowas schon, oder sehe ich das falsch?
Naja, also ich glaube, in KI kann man im Moment gar nicht genug haben. Das ist wie bei jeder neuen Produkt oder neuen Methode. Man muss, also wie Digitalisierung, man kann jetzt nicht nur sagen, weil die Ulmer schon mal KI was machen, deswegen ist es jetzt für uns ausgeschlossen oder umgekehrt. Man muss halt gucken, wo man vielleicht nicht unbedingt Doppelstrukturen oder wo man auch voneinander aus 1 und 1 3 macht und eben nicht bei 2 stehen bleibt. Aber ich glaube, in KI mit Verbindung mit Digitalisierung kann gar nicht genug entstehen, um das in die Breite zu bringen. Naja, weil ich meine, gehen Sie mal zu kleineren mittelständischen Unternehmen, die haben ja oft gar nicht die Zeit in ihrem normalen Alltagsgeschäft, ne, sich über neue Technologien so eingehend zu informieren, damit sie das dann auch am Anfang kostet es ja mehr Arbeit, manchmal auch mehr Geld, um das dann auch wirklich praktisch gewinnbringend einzusetzen. Also ich, da sehe ich keinen direkten. Ich war letzte Woche beim Oberbürgermeister, um uns auch mal mit dem neuen Oberbürgermeister von Ulm zusammenzutun. Und ich glaube, da gibt es nach wie vor ganz viele gemeinsame Aktivitäten. Und ich sehe das nicht als Konkurrenz an. Also ich meine, wir können es ja sowieso nicht verhindern, aber ich finde bei KI, je mehr, desto besser und je mehr da eingesetzt wird, weil das treibt die Digitalisierung voran. Naja, das treibt ganz viele Dinge voran und das brauchen wir. Naja, also wenn wir im Moment unsere Wirtschaft anschauen, sind wir ja nicht so gut drauf.
Haben Sie einen Einblick ein bisschen in die Unternehmen, wie das Thema KI angenommen ist? Ich meine, die Großen werden ja wahrscheinlich, da kann sich ja keiner dem Thema verweigern, aber so, Sie haben es schon angesprochen, die kleineren mittelständischen, sind die noch gar nicht so dem Thema KI geöffnet oder kann man das so pauschal gar nicht so sagen?
Naja, also in Berührung sind sie, glaube ich, alle schon damit gekommen. Das machen wir ja tagtäglich. Also wenn wir zwei uns jetzt da unterhalten, da wird auch viel KI gesteuert. Wenn ich zum Beispiel die Hand hebe, dann haben sie schon mal wieder KI auf ihrem Bildschirm. Aber ich glaube, dass man auch noch viel mehr an Themen da reinbringen muss, wo kann ich denn die wirklich auch erfolgsbringend einsetzen? Ja, ich glaube, da ist man noch nicht, gerade bei den kleineren mittelständischen Unternehmen, wobei kleinere ja da vielleicht auch schneller reagieren können. Die Großen haben natürlich ja ganz andere Mannschaft dahinter sitzen. Aber unsere Familienunternehmen, unsere mittelständischen Familienunternehmen, da muss man, glaube ich, schon noch viel an Wissen mit reinbringen, damit es da ist.
Also dann ein Aufruf an alle Unternehmen, die dem Ganzen
Ja,
noch etwas
kommt zu
skeptisch
uns.
gegenüber sind, kommen Sie zur HNU. Denn Thema KI wird sich vermutlich auf kurz oder lang kaum einer entziehen können. Wahrscheinlich
Nee.
gibt es eigentlich gar
Ich
keinen
glaube, das
Bereich
will
für.
man ja auch gar nicht, weil das ist ja wirklich auch ein Thema, wo Routinearbeiten auch wieder quasi von der KI übernommen werden können. Und zwar mit einer hohen Fehlerfreiheit. Na ja, also wenn gerade in der Qualitätskontrolle wird ja auch häufig KI jetzt eingesetzt. Na ja, habe ich auch schon bei Firmen gesehen am Band, wenn dann überprüft wird, ist das Fläschchen dicht oder ist es nicht dicht. Das war sonst eigentlich als Routinearbeit vom Menschen durchgeführt wurde. Ne, ja. Und da finde ich, Sie sehen es zum Beispiel, ich komme ja ein bisschen aus dem Gesundheitsbereich, wenn so ein Trauma-CT gemacht wird, da wird innerhalb von 10 Minuten werden 40.000 Aufnahmen gemacht. Wer soll denn das als Mediziner auswerten können? Ne? Wenn ich da eine gute KI habe, na ja, die das macht, gibt es auch schon Diagnostik. Natürlich muss der Mensch der sein, der letztendlich drauf schaut. Na ja. Aber diese Vorarbeiten, dieses Auswählen, das kann sehr wohl die KI zum Nutzen des Menschen machen. Na ja.
Wo haben Sie denn bei sich in der HNU, also jetzt nicht in der Forschung, sondern im laufenden Betrieb, wo haben Sie da Beispiele, wo Sie auch in der HNU KI schon einsetzen?
Gibt es bestimmt, ihr fragt mich jetzt
Fällt
was.
Ihnen auf.
Also zum Beispiel sind wir gerade dran, wir wollen einen Chatbot für unsere Anfragen von Studierenden, na ja, dass das besser gebündelt wird, weil da gibt es halt, wer sich bei uns immatrikulieren will oder so. Wir wollen schon, dass die Leute auch auf dem Studieninfotag kommen. Aber diese Fragen, wenn ich jetzt das studiere, kann ich vielleicht diese ECTS also das sind diese European Credit Transfer Points, kann ich die mitnehmen in einen anderen Studiengang oder so, also solche Fragen zu beantworten. Sie kennen bestimmt solche Chatbots, ne, ja, aus der normalen Werbung auch, wenn man Mode einkauft, die einen abfragen, wie schaut denn Ihre Figur oder so aus. Da sind wir gerade dabei, ganz bestimmt. Natürlich sind die einzelnen Professoren in ihre Projekte, verwenden sehr sicherlich KI, also wie zum Beispiel der Professor Brune, aber auch andere Professoren. Also ich persönlich gerade bei Videokonferenzen, ne, ja, weil da ganz viel dann ohne dass man noch irgendein Knöpfchen drücken muss, wird es schon gemacht. Bei bestimmten Auswahlpositionen, wo könnten wir noch KI bei Einladungen? Wir haben ein Customer Relationship Management System, wo halt dann Leute gezielt für bestimmte Sachen eingeladen werden, ne? Ja, also für Veranstaltungen zum Beispiel. Ja, also mir fällt bestimmt noch
Ja,
irgendwas ein, aber nicht so
das
ganz
sind, das sind,
spontan.
das, 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 war, das waren ja schon einige. Gucken wir mal ein bisschen voraus. Ich habe von außen den Eindruck, dass permanent neue Studiengänge kreiert werden. Ist dem so und warum ist es so?
Also es ist natürlich so, dass wir auch unsere Produktlebenszyklen, wie man in der BWL sagt, werden natürlich auch kürzer. Man hat jetzt nicht einen Studiengang wie BWL zum Beispiel, der sich nie verändert, na ja, oder wo nicht bestimmte Sachen dazukommen, sondern man muss da flexibler sein. Und die bei uns studieren wollen oder potenzielle Studierenden, die wir anlocken wollen, die wollen natürlich da auch am Puls der Zeit sein. Und deswegen muss halt seit einigen Jahren, obwohl das drin ist im Studiengang, aber wenn es nicht draufsteht, Digitalisierung, künstliche Intelligenz oder so, muss man das klar da draufschreiben. Man muss aber auch bestimmte Studiengänge, sagen wir mal, die früher sehr gut gelaufen sind, die muss man auch mal reformieren. Ja? Und von daher macht es vielleicht manchmal den Eindruck, aber wir haben auch in den letzten Jahren viele neue Studiengänge, weil wir haben ja auch mehr Studierende Und auch der Bereich, ob das jetzt Nachhaltigkeit, na ja, das ganze Thema Twin Transformation, na, Nachhaltigkeit und Digitalisierung, das ganze Thema KI, aber auch im Gesundheitsmanagement. Wir haben ja noch mit einem Schwerpunkt, ich habe noch mit einem Schwerpunkt Krankenhausmanagement angefangen, aber das ist ja ein viel größeres System, das ist Gesundheitsmanagement. Wir haben mittlerweile IT im Gesundheitsbereich, weil das ein zunehmender Bereich in der Diagnostik, aber auch in der Therapie, diese individuellen Krebstherapien zum Beispiel. Also da gibt es ganz viele Dinge, die man halt heute mit beachten muss, und dann wird es größer, wird auch differenzierter. Wir haben aber auch ganz neue Studiengänge dazu gekriegt, wie den Physician Assistant zum Beispiel im Gesundheitsmanagement, der auch sehr gut angenommen wird, also den Arztassistenten, dem wir eben neben Medizin auch den ganzen IT-Bereich, aber auch Abrechnungssysteme und Managementthemen führen zum Beispiel, ne? Personalführung beibringen.
Ja, das sind also einige neue Sachen. Das heißt, es kommen auch permanent in jedem Semester neue raus. Heißt aber nicht, dass Sie ständig neue Professoren einstellen, sondern in den Lehrstühlen wird dann sowas umdesignt. Muss ich mir das so vorstellen?
Ja, bei uns an der Hochschule für angewandte Wissenschaften gibt es ja nicht Lehrstühle in dem Sinn. Na ja, wir haben Fakultäten, wir haben drei Fakultäten, und in den Fakultäten haben wir unsere Professoren. Wir haben mit neuen Studiengängen in dem ganzen Bereich der Ausbauplanung, die seit 2008 gelaufen ist, schon auch viele Professoren eingestellt und haben uns dann natürlich strategisch auch überlegt, das ist auch eines meiner Aufgaben, mit den Dekanen zusammen, mit den einzelnen Abteilungen zusammen zu überlegen, wo gibt es auch für uns Themen, die wir abgreifen können. Weiteres Beispiel ist Wirtschaftspsychologie, ne, zum Beispiel. Haben wir auch seit einigen Jahren neu dazu. Oder das ganze Thema Serious Game Production, was wir in unserer dritten Fakultät in Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation haben. Also wir versuchen am Puls der Zeit zu sein, auch Innovationen zu haben. Wir sind natürlich relativ leicht zu kopieren, weil so ein Studiengang kann man sich ja auch nicht patentieren lassen. Insofern kommt es dann darum, wie ist unsere Lehre, wie machen wir das, wie begeistern wir unsere Studierenden und bilden sie natürlich auch sehr gut aus.
Wie ist es dann? Gibt es dann diese Studiengänge teilweise wirklich nur an der HNO und woanders gar nicht? Also das ist nicht mehr so wie früher. Psychologie kann ich überall studieren, gehe dahin. Und jetzt ist es schon so speziell, dass es wirklich dann unique ist teilweise.
Naja, also es ist so, dass es bestimmte Studiengänge, wir hatten zum Beispiel vor, das ist schon fast 20 Jahre her oder 18 Jahre her, hatten den Studiengang Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation. Der war sogar einmalig in Europa erstmal bei uns. Aber da gibt es natürlich heute auch ganz viele Ausprägungen dazu. Aber es ist dann auch immer noch die Frage, was für Schwerpunkte gibt es in so einem Studiengang? Was kann man da dazu wählen? Na, ja, also weiß was ich, da kann man von Marketing anfangen, aber auch das sehr IT-lastig machen. Na, ja, oder jetzt natürlich das ganze Thema KI auch im Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation. Dann das Thema Design. Also ich glaube, wir haben mittlerweile an der Hochschule, zum Beispiel Physician Assistant, gibt es an vier Standorten mittlerweile in Bayern. Wir waren einer der ersten mit dabei. Wirtschaftspsychologie gibt es auch an vielen Standorten in Bayern mittlerweile. Also es ist jetzt nicht was, was er sich für Jahrzehnte schützen können. Das macht halt dann auch aus, wie sie unterrichten oder was sie denn bieten. Das ist ja auch einiges an Mund-zu-Mund-Propaganda, beziehungsweise es gibt ja auch Referenzen, wenn man Study-Check im Internet anschaut. Und kommt halt drauf an. Wir haben auch ein sehr gutes Team mit unserer Frau Schlotterer und mit unserem Marketing, die sehr viel auf den sozialen Netzwerken unterwegs sind, wenn sie sich da schon mal umgeguckt haben. Und da muss man halt einfach bekannt dann dafür sein. Dann will man auch bei uns studieren. Also das ist natürlich dann die andere Sache, um unique zu bleiben.
Müssen wir Werbung machen für die Studierenden, um zur HNU zu kommen, oder können sie sich über Bewerbungen nicht beschweren und müssen sogar welche abweisen?
Ich glaube, wir haben einen gewissen Bodensatz, und was mich auch schon mal wieder stolz macht, dass auch die Unternehmen, die bei uns so in Ulm und um Ulm und um Ulm herum, da differenzieren wir nicht zwischen Bayern und Baden-Württemberg. dass die ganz viel ihre Kinder, die ja auch dann mal wieder ins Unternehmen Effenberg gehen, dass die die zu uns schicken. Also das ist doch wirklich eine Auszeichnung für uns, ne? Also das schicken sie jetzt nicht nach Harvard oder Columbia oder sonst in irgendeine ausländische Hochschule oder nur an die TUM in München, sondern oder ans KIT in Karlsruhe, sondern das sind ganz viele bei uns. Das habe ich jetzt bei der Jubiläumsfeier gesehen, ne? Ja, also da haben wir einiges an Alumnis interviewt. Und es war sehr interessant. Und auch ich merke es ja immer, wenn ich so Deutschlandstipendium einwerbe und mit Unternehmern spreche, na ja, also da werbe ich Sponsoren quasi ein, dass die sagen, ach ja, meine Tochter studiert ja bei Ihnen, mein Sohn studiert bei Ihnen. Oder aber auch, wenn ich mit den Personalabteilungen spreche, dass da ganz viel von unseren Alumni sitzen.
Machen wir hier mal eine ganz kurze musikalische Unterbrechung beim Interview mit der Frau Professor Uta Feser. Sie haben sich ein Lied gewünscht, das spielen wir jetzt. Sagen Sie was dazu und dann rocken wir gleich los.
Welches von den
Das
zwei?
überlasse ich Ihnen.
Okay, also ich würde sagen, wir spielen Queens We Are the Champions.
Für
Das
die
passt zum 30-Jährigen, finde ich.
HNU dranbleiben. Nach Queen sind wir hier wieder zurück mit der
Danke.
Frau Feser, der Präsidentin der HNU in Neu-Ulm. So, zurück eine Stunde mit. Heute mein Gast, die Frau Dr. Uta Feser. Sie ist Präsidentin an der Hochschule Neu-Ulm. Wir haben viel über das Jubiläum auch geredet jetzt in dem ersten Teil der Sendung. Jetzt frage ich Sie doch mal, abseits von dem Jubiläum, das hat natürlich alles überschattet im positiven Sinne, aber was war denn in diesem Jahr, würden Sie denn sagen, sonst noch los in Lehre, Forschung, Transfer, wo Sie so ein bisschen hervorheben möchten, außer jetzt der 30 Jahre HNU?
Also ich denke, was für wirklich nochmal nicht nur für unsere HAW, aber für unsere auch ganz besonders, dass wir gerade dabei sind, unser Promotionsrecht, was wir in 23 verliehen bekommen haben, erstmal für 7 Jahre, da wird es evaluiert. Das war ein ganz großer Schritt. Ich hätte jetzt eigentlich nicht mehr gedacht, dass ich das mal in meiner tätigen Amtszeit erlebe. Und das sind wir gerade dabei, mit Leben zu füllen. Und auch neben den ganzen formellen Dingen haben wir auch schon die ersten 5 Doktorandinnen und Doktoranden dort aufnehmen können. Das war für uns eine ganz wichtige Sache, weil damit natürlich gerade diese angewandte Forschung nach vorne getrieben wird und uns einfach ganzheitlicher macht. Weil ohne Forschung und dann Transfer ist man auch in der Lehre irgendwann leer gelehrt und nicht mehr am Puls der Zeit. Und insofern war das sicherlich ein Highlight, der jetzt auch mal unabhängig von dem HNU-Jubiläum einfach dieses Jahr Fahrt aufgenommen hat. Und dann sind wir froh drum, wenn wir da die ersten Ergebnisse haben. Aber das wird sicherlich noch 2, 3 Jahre dauern.
Das ist also ein allgemeines Promotionsrecht für die gesamte HNU. Das bedeutet.
Das sind sozusagen Promotionskolleg,
Okay.
wo wir ein Thema haben, das ist unser DIVAG, das heißt digitale Innovationen für eine sich wandelnde Gesellschaft. Also das passt sehr gut zu allen drei Fakultäten. Und im Moment sind Professoren drin, die bestimmte Kriterien erfüllen. Ich glaube, die muss ich Ihnen jetzt nicht alle erzählen, aber da haben wir eigentlich sehr gut unser Feld abgedeckt. Wir machen das auch zusammen mit zwei anderen HAWs. Das ist einmal Landshut und einmal Amberg-Weiden. Amberg-Weiden deckt den technischen Teil ab und Landshut den soziologischen Teil praktisch. Also das, was um die Menschen auch geht. Wir sind wieder die BWLer da drin. Und von daher denke ich, dass da sehr viel gute Forschung entstehen kann, die wir dann auch ganz praktisch in die Unternehmen beziehungsweise in die Krankenhäuser, Kliniken, Pflegeheime etc. umsetzen können.
Von den letzten 30 Jahren schauen wir jetzt mal ein bisschen voraus. Gibt es schon
Okay.
Pläne, die Sie verraten können oder die schwelen, was auf uns zukommen kann? Können Sie da schon was verraten? Oder ist das alles noch in geheimen Schubladen versteckt?
Nein, nein, wir haben ja zum Beispiel machen wir ja einen gewissen Hochschulvertrag auch mit dem Land Bayern, wo wir einen Innovationsfonds bekommen, wo wir bestimmte Sachen eben damit, also das sind jetzt keine Millionen, die da zu uns rüberkommen, aber wo wir eben auch bestimmte Dinge anschieben kann. Also für uns ist schon wichtig, die nächsten Jahre, also vor allem, sagen wir mal, kurzfristiger, die nächsten 1, 2 Jahre, unseren Kurs, den wir eingeschlagen haben, also gerade mit einigen neuen Studiengängen, mit den ganzen Masterstudiengängen, und es kommt ja jetzt in Bayern dieser Nuller-Abiturjahrgang, also weiterhin sehr präsent auf dem Markt zu sein. Ne? Ja, also wir haben ja auch Konkurrenz, ob das private Hochschulen sind oder andere Hochschulen. Das ist ein großes Ziel, und um dafür attraktiv zu sein, weil ohne Studenten, was sollen wir denn an so einer Hochschule sonst machen? Also da ist alles nichts. Und in der im Forschungsbereich eben konzentrieren. Einmal auf unser Thema DIVAK, was ich gerade schon erklärt habe. Diese digitalen Innovationen, die natürlich auch viel mit KI verbunden sind, in einer sich wandelnden Gesellschaft. Aber wir haben auch so Themen, wir haben jetzt einen neuen Spitzenprofessor, das ist auch ein Programm von Bayern eingestellt, der sich vor allem auch diese Themen mit Fake News und Hass-E-Mails beschäftigt, was da noch so auf uns zukommt. Das ist ein Thema, was wir noch stärker ausrollen wollen. Es kann sein, dass sich damit auch noch andere Module dafür ergeben in den einzelnen Studiengängen. Und im Transfer wollen wir verstärkt nach wie vor, da haben wir ja auch einen guten Anlauf gehabt mit dem Startup Südbereich, mit den Ulmern, mit Biberach zusammen, dass wir noch mehr Gründungen, unsere Idee ist immer, also die Leute nicht so sehr als Verwaltungs-BWLer auszubilden, und zwar die ganze Hochschule. Wir sind ja Business School, wir haben in jedem Fach BWL drin, sondern hier auch viele interdisziplinäre Teams zusammenzusetzen, die dann wirklich in diesen Gründerbereich, in diesen Entrepreneurship-Bereich gehen. Wir haben da im Durchschnitt im Jahr 35 Coaching-Teams und 5 bis 7 Gründungen, die nicht alle jetzt gleich dann Weltfirmen werden. Aber ich glaube, das ist für Deutschland ein ganz wichtiger Bereich, weil wir sind ein bisschen immer ein wenig auf Sicherheit und so. Naja, also wir müssen da, man darf auch nicht sagen, dass wenn eine Gründung mal schief geht, das ist ein Erfahrungshorizont. Und der zweite ganz große Bereich ist Internationalisierung nach wie vor ausbauen, wobei es nicht immer so einfach ist, weil, wie gesagt, der Osten schwierig, auch politisch schwierig. Na ja, also wenn Sie jetzt dann Richtung Ukraine da weiter rübergehen, und wir hatten ja sehr guten Austausch auch mit Israel auf Lehrebene, Transfer und alles, aber wir haben erst diese Woche eine israelische Delegation auch bei Hochschule Bayern gehabt in Nürnberg, aber da kann man ja im Moment eigentlich, sagen Sie selber, niemanden hinschicken. Also das ist jetzt ein wenig eine einseitige Sache geworden oder nur noch über digitale Medien möglich, aber wir versuchen uns schon auch immer noch neue Gebiete zu erobern, sprich Richtung auch Asien natürlich.
Ja, Sie haben es gerade international angesprochen, da fällt mir das Afrika, Sie haben ja ein Afrika-Institut
Ja,
auch.
ja,
Können Sie
ja.
da vielleicht noch etwas dazu erzählen?
Also unser Afrika-Institut, das gehört so irgendwie zur DNA von unserer Hochschule dazu. Das haben wir 2005 angefangen mit einem Projekt vom damaligen noch Entwicklungsministerium, heute heißt es Ministerium für technische Zusammenarbeit, wo wir 5 Jahre lang ein Programm hatten, wo wir Leute aus dem Gesundheitsbereich im Management auch fit gemacht haben. Das brauchen die dann noch viel mehr als, also Kommunikation, Management, als wir. Und da sind auch viele bis heute Alumnis entstanden, die auch immer wieder mit Projekten oder mit gemeinsamen Anträgen, zum Beispiel bei der EU, aber auch beim Bund auf uns zukommen. Und das hatten wir dann erweitert, oder es ist erweitert, in diesen Start-up-Bereich. Da waren wir verstärkt in Kenia tätig. Ne? Die haben eine ganz tolle Start-up-Messe, wo wir immer Studierende für uns, die für die Gründer da drüben sozusagen die Businesspläne gemacht haben. Ne? Also wir tun wieder die BWL dazu liefern, und die hatten zum Beispiel im Agrarbereich ein anderer Dünger, künstlicher Dünger, anderes Insektenvernichtung, ne, eher natürlicher Bereich dazu beigetragen, und wir sind die, die das Geschäftsmodell dahinter stricken, in Anführungszeichen. Und auch jetzt, ich hatte vor 14 Tagen von Ruanda Kollegen da, von einer Universität, um eben meistens gemeinsame Projekte mit Studierenden. Das sind dann nicht so Projekte, wo die ein Semester im Ausland sind, sondern entweder es begrenzt sich auf eine Summer- oder Winterschool, wo die entweder bei uns, aber auch mal in den Ländern sind, Ruanda, Kenia, Tansania, aber auch, wir haben eine langjährige Beziehung zu Südafrika, zu Western Cape University. Also da gibt es einen vielfältigen Austausch.
Also da sind Sie international sehr gut aufgestellt. Mit diesem Afrika-Institut ist es auch dann institutionalisiert. Sowas haben Sie vergleichbar nicht nochmal, dass Sie sagen, da gibt es ein festes Institut. Das andere sind einfach im Prinzip die normalen Kooperationen international.
Ja, das sind, ja, die sind auf verschiedenen Stufen. Also bei uns ist die erste Stufe immer der Studierendenaustausch, ne, ja. Und die zweite Stufe ist, dass wir eben so gemeinsame Summer Schools, Winter Schools, längere Aufenthalte machen, Gastprofessoren einladen oder auch welche rausschicken. Ne, ja. Man muss halt immer ein bisschen nach der Finanzierung gucken. Ne. Also gibt es zwar unterschiedliche Töpfe, aber da muss man auch dahinterher sein und dann muss auch noch der Gastprofessor sein Visa rechtzeitig bekommen. Das ist in Deutschland auch nicht immer so ganz so einfach. Aber da gibt es vielfältigen Austausch. Dann gibt es gemeinsame Forschungsprojekte, ne, ja, also die tatsächlich über Konferenzen häufig zusammenkommen und gemeinsam forschen. Und dann gibt es eben das Thema Transfer, wo wir durchaus auch mal mit Studierenden in das Partnerland gehen und mit einer Firma zusammen an einem Projekt arbeiten. Aber auch in Neu-Ulm. Wir haben für EvoBus schon mal ein internationales Projekt zum Beispiel gemacht, aber auch viele andere Firmen. Zeichnet übrigens auch unsere Hochschule aus. Einmal diese Transferprojekte, die schon im Studium eingebunden sind mit den Unternehmen zusammen und dass wir in jedem Semester, in jedem Studiengang eine sogenannte Exkursionswoche haben, wo wir aus Studienbeiträgen diese interdisziplinären, also können sich von allen Fakultäten welche bewerben, auf so eine internationale Exkursion gehen können, wo meistens ein Projekt mit einer Firma zusammen durchgeführt wird. Und was ich ganz wichtig dabei finde, die Idee, die dahinter ist, ist immer, dass man die Studierenden auch anfüttert, dass sie dann vielleicht danach einmal ein Semester ins Ausland gehen. Weil, also mein alter Professor hat immer gesagt, es ist eigentlich egal, was die im Ausland machen, aber mal ein Semester im Ausland zu sein, also uns ist es nicht egal, wir müssen schon was tun, aber ein Semester im Ausland bringt auf jeden Fall eine Persönlichkeitsbildung. Man muss da mit anderen Problemen umgehen, man muss mit einer anderen Sprache umgehen und natürlich mit Menschen. Und es bildet einfach. Reisen bildet.
Absolut. Schon seit Goethes Zeiten gehen die Leute ins
Genau,
Ausland zum
bisher.
Studieren. Jetzt
Auch
mal
der Albert Einstein hat es schon
jetzt,
gesagt.
jetzt aber eine ganz praktische Frage.
Ja.
Wie kommen Sie an Ihre Professorin? Wie funktioniert es, dass man bei Ihnen Professor wird?
Also in der Regel ist es natürlich so, dass wir die ausschreiben, klar, na ja, dann kann man sich bewerben. Und dann gibt es natürlich bestimmte Kriterien, nach denen zunächst mal ausgewählt wird. Na, ja, also die brauchen mindestens 5 Jahre Berufserfahrung. Das ist ja das Spezielle an den HAWs. Die brauchen keine Habilitation, sondern die brauchen 5 Jahre Berufserfahrung, wobei mindestens 3 Jahre außerhalb einer Hochschule sein muss. Na, ja, also dass die wirklich auch Führungsfacherfahrung meist in der Industrie haben, in Unternehmen. Und weil sie das ja dann auch wieder einbringen können bei uns. Ne? Das heißt natürlich nicht, dass die dann ihr ganzes Leben lang nichts mehr für ihr Fach tun müssen, sondern das ist ja das Interessante am Forschen und am Transfer, dass man da immer am Puls der Zeit braucht, bleibt. Man kann sich natürlich auch direkt bei uns bewerben, wenn man irgendwie ganz exzellentes irgendwie was Fach hat und meint, man muss unbedingt an die Heimat. Das ist jetzt noch nicht so häufig passiert, sage ich ehrlich. Aber wir konnten ja im letzten Jahr diesen Spitzenprofessor erreichen. Der kam aus Australien im Übrigen. Und von daher ist es schon auch so ein Thema, wenn wir auch über unsere anderen Professoren jemanden kennen oder von Tagungen, von Veröffentlichungen jemanden kennen, können wir den schon ansprechen und versuchen, für uns zu begeistern. Den laden wir dann häufig mal auf einen Gastvortrag ein und zeigen ihm auch mal unsere Hochschule. Oder ich bin auch schon im Ausland rumgefahren, naja, also nicht jetzt von einem Dorf zum anderen, sondern ganz gezielt in eine Hochschule und habe auch mal für eine Woche Gastprofessorinnen und Gastprofessoren angeworben, die dann bei uns waren. Und daraus ist zum Beispiel mit der UCLA in Los Angeles, haben wir dann eine Gastprofessorin für ein Jahr gehabt, was uns wirklich im Gesundheitsbereich, die kam im Gesundheitsmanagement, wirklich sehr weitergebracht hat. Das ist einfach ein Thema Netzwerken, was, glaube ich, mindestens zu 40% zu meiner Arbeit dazugehört, um oft mal die Fäden zusammenzubringen.
Sehr international aufgestellt. Das bringt uns am Ende noch zu dem Wunschkonzert. Sie dürfen sich jetzt was wünschen. Wen würden Sie sich denn als Gastdozent wünschen, wenn Sie jetzt die Mittel hätten? Also nicht nur die finanziellen, sondern auch die beziehungstechnischen Mittel. Wen würden Sie denn da sich, von wen würden Sie denn mal träumen, den Sie dann holen würden?
Also im Moment, weil wir ja immer von Bürokratieabbau und Rationalisierung und so holen, ich würde mir gerne mal den Elon Musk einladen.
Okay,
ich meine, es wäre zwar wahrscheinlich ein wenig Aufregung, aber nachdem der das jetzt in Amerika machen soll, vielleicht hätte er für uns dann, also jetzt vielleicht erst, wenn er das erste Jahr hinter sich hat und wirklich auch noch in dem Job ist und was erreicht hat, vielleicht gibt es ein paar Tipps für uns. Weniger in der Elektromobilität, Produktion, sondern von diesen Gedankengängen her, naja, wie er sowas sich anschaut.
Und die deutsche Alternative, die sie selber ins Spiel gebracht hätte, die wäre dann keine Option, nehme ich mal an.
Die sich selber hat sich ein Selbst ins Spiel.
Der Herr Bohlen hat sich ja aufgedrängt. Er würde das.
Na, den will ich jetzt nicht unbedingt haben. Also das reicht mir schon, wenn ich da aus Versehen einmal in Deutschland sucht den Superstar oder was rein. Aber das, also wenn es jetzt ja internationaler wäre, das würde mich schon, also würde mich von seiner Strategie her, ja, also nicht, dass ich jetzt da so ein Anhänger davon bin, aber interessieren würde es mich schon. Man kann ja auch von seinen kritischen Leuten auch was lernen. Ne? Ja, das muss man jetzt auch mal sehen. Ne?
Absolut. Jetzt haben Sie noch einen Wunsch frei. Jetzt sind Sie einen Tag lang bayerische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst. Was würden Sie dann da ändern? Oder müssen Sie da jetzt sich bedeckt halten, weil Sie mit denen noch zusammenarbeiten
Nein,
müssen?
Nein, das tut nicht. Ich arbeite ja gern mit denen zusammen. Na ja. Also ich glaube, was ich dann machen würde, ich würde wirklich vielleicht was ganz Einfaches, weniger von der Politik, das man in einem Tag kann ja nicht so viel anrichten. Aber ich glaube, dass ich würde den einen oder anderen aus dem Staatsministerium oder vielleicht sogar den Herrn Minister mal einladen, mindestens eine Woche mit mir zu verbringen, damit er mal so vor Ort auch sieht, was jetzt bei uns kleineren Hochschulen, vermutlich auch den größeren, wo da wirklich oft in der Bürokratie das Thema ist, was man besser machen könnte. Naja, also ich glaube, das würde viel helfen manchmal, wenn, Hochschulverträge oder neue Gesetze oder sonst was, einfach das mal in der Praxis sich anschauen und dann, glaube ich, kann man ganz schön viel lernen.
Das ist ein wunderbares Schlusswort, ein bisschen weniger Bürokratie. Wir hatten uns unterhalten in der vergangenen Stunde mit der Frau Professor Dr. Uta Fieser. Sie ist die Präsidentin der Hochschule Neu-Ulm. 30 Jahre HNU, Jubiläum, geht jetzt in diesem Jahr zu Ende. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie Zeit gehabt haben für uns. Und hinten raus spielen wir noch ein Geburtstagslied für die HNU, das Sie sich ausgewünscht haben. Stevie Wonder. Und dann bedanke ich mich und freue mich. Für Sie geht es ja nur noch 2 Jahre weiter, aber auf die nächsten 30 Jahre der HNU. Viel Vergnügen und vielen Dank, dass Sie da gewesen sind.
Herzlichen Dank.
Der beste Sender in Ulm. Der beste Sender in Ulm.